Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Voll, danke. Wenn ich zwischendrin zu leise wäre, können Sie ja nochmal kommen und mir Bescheid sagen. Ja. Voll gut. Hi. Ja, cool, dass ihr da seid. Ich freue mich wie verrückt. Mein Name ist Ulla Scheler, ich lese aus meinem ersten Buch, das heißt, es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen. Und es ist eine Geschichte über zwei Freunde, die zusammen ans Meer fahren. Und dann passiert dort was Schreckliches, wie es zumindest hinten auf dem Cover, also auf dem Klappentext heißt. Und ich fange einfach mal ganz am Anfang an. Zu meinem 18. Geburtstag schenkte mir mein bester Freund Ben eine Sachbeschädigung. Natürlich hätte Ben nie daran gedacht, mir ein normales Geschenk zu machen, aber damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Alle haben gefühlt, dass Ben anders war, auch wenn es keiner in Worte fasste. Er wirkte nicht wie ein Zwölftklässler. Dazu war er in den Schultern zu breit und sein Gesicht unter den dunklen Haaren war zu scharf geschnitten. Die anderen Jungs wichen zur Seite, wenn er von der Raucherecke kam. Er war der einzige Schüler, der auf dem Lehrerparkplatz sein Auto abstellte. Und er hielt den Schulrekord im Schwimmen und den meisten Verweisen. Alle haben gespürt, dass Ben anders war. Und alle haben hingesehen, bis man Ben nicht mehr sehen konnte. Der Sommer nach unserem Abitur war der heißeste Sommer meines Lebens. Das ist nicht nur mein Gefühl. Ich habe es nachgeprüft. Es stimmt. Es war ein heißer Sommer und er trocknete uns aus. Die Situation ist die, dass Hannah und Ben, um die es in der Geschichte geht, wo wir jetzt Ben auch schon ein bisschen kennengelernt haben, gerade ihr Abi gemacht haben. Und die beiden sind vom Charakter her ziemlich gegensätzlich. Also Ben macht verrückte Sachen, war gerade einen Monat einfach weg, abgehauen, schert sich nicht um Regeln und bricht sie gerne mal, einfach nur um Regeln zu brechen. Und Hannah überlegt ein bisschen mehr und ist ein bisschen vorsichtiger und so ergänzen sich die beiden ganz gut. Und jetzt ist er also wieder da und klingelt pünktlich zu Hannas 18. Geburtstag an ihrer Tür, um ihr ihr Geburtstagsgeschenk zu geben. Kann ich doch zu dem großen Mikrofon umziehen? Weil das hier ist so ein bisschen, ja, cool. Kann ich einfach hier hinsetzen, oder?
Kann das auch.
Das ist viel angenehmer so. Ja. Soll ich, machen wir das so? Sorry. Cool, dankeschön. Also, Ben hat Hannah gerade abgeholt. Sie sitzen in Bens uraltem Auto und fahren jetzt, um Hannas Geburtstagsgeschenk anzuschauen. Also, ihr Geburtstagsgeschenk. Drei Kurven, links, links, rechts, dann hielt das Auto. Augen zulassen, kommandierte Ben. Ich hörte, wie er sich abschnallte und die Tür zuschlug. Dann öffnete er die Tür auf meiner Seite. Mit einer Hand hielt er meine Hände, damit ich sicher aussteigen konnte. Augen zulassen. Er führte mich vom Auto weg. Kies knirschte unter meinen Füßen. Der Wind strich kühl über meine Haut und ich spürte keine Sonne. Wir waren irgendwo im Schatten. Ben legte mir etwas um den Hals. Seine Fingerspitzen berührten kurz meinen Nacken, als er ein paar feine Haare unter der Kordel wegstrich. Bekam ich eine Kette? Nein, dazu war das Gewicht zu schwer. Aufmachen, sagte Ben. Ich schaute nach unten. Ein Fernglas hing um meinen Hals. Das ist aber ungewöhnlich, sagte ich. Ben grinste. Du musst keine Begeisterung heucheln, nur durchschauen. Ich hob das Fernglas an meine Augen. Ben stellte sich hinter mich und führte meine Hände. Das Sichtfeld schwenkte zu einer neuen Stelle. Ben stellte scharf und ich sah mein Geburtstagsgeschenk, wenn man es so nennen wollte. Zum Geburtstag viel Glück, sang Ben mir ins Ohr. Seine Stimme krächzte. Mir wurde klar, warum wir es von diesem Waldstück aus anschauten. Würden wir dort unten stehen, hätte uns der Polizist, der von hier so winzig aussah, sofort verhaftet. Und dann kommt ein neues Kapitel, weil an so einer Stelle muss natürlich ein neues Kapitel kommen. Die aufgeregten Schüler, die während der ersten beiden Stunden kein anderes Gesprächsthema hatten. Die Lehrer, die sich einfach kein Gehör verschaffen konnten. Das Linsen aus dem Fenster, um einen Blick zu erhaschen. Dann, endlich, die Pause, in der alle Schüler auf den Pausenhof drängten, um es mit eigenen Augen zu sehen. Ich konnte mir die Aufregung in der Schule vorstellen. Vermutlich hatte entweder der Hausmeister oder gleich Direktorin Kampe die Polizei gerufen. Ob die Schüler deshalb den Nachmittag frei bekommen würden? Vielleicht etwas übertrieben wegen eines Graffitis. Andererseits war es ein Graffiti über zwei Stockwerke in Form eines riesigen Geburtstagskuchens. Das ist also Bens wunderbares Geburtstagsgeschenk, über das Hannah sich circa gar nicht freut, weil sie natürlich dumm findet, dass er jetzt hier illegal an die Schule sprüht und so weiter. Folglich streiten die beiden sich auch so ein bisschen und dann fahren sie auch ein paar Tage später, wollen sie eigentlich zusammen zu der Abi-Verabschiedung gehen und Ben sagt dann zwischendrin, nee, weißt du was? Lass uns einfach jetzt abhauen. Wir gehen da nicht hin. Wir fahren zusammen ans Meer. Ich habe alles geplant. Weg sind wir. Und Hannah findet es natürlich blöd, nicht gefragt zu werden. Und folglich geht sie nicht mit. Und dann liegt sie abends im Bett und kann nicht schlafen, weil sie das Gefühl hat, gerade den Anschluss an das Leben verpasst zu haben, das sie eigentlich haben will. Und dass jetzt nur noch ganz viele langweilige Dinge passieren werden. Und dann liegt sie da also und hat Angst. Und was macht man, wenn man solche Angst hat? Man schreibt seinen besten Freunden SMS. Und dieser Wechsel geht dann über zwei Seiten. Und das Letzte, was Ben dann schreibt, ist folgendes. Kannst du nicht schlafen, weil du Angst vor morgen und morgen und morgen hast? Ich starte auf die Wörter. Und ich wusste, dass Ben in seinem Bett lag und darauf wartete, dass die Antwort kam. Und sie musste fast sofort kommen, weil ich immer schnell schrieb. Und ich wusste nicht, wie ich jetzt lügen sollte. Und ich wusste, dass mein Zögern ihm schon alles verriet. Und am Ende schrieb ich einfach die Wahrheit. Ja. Ein paar Augenblicke später tauchte Bens Gesicht auf meinem Handy-Display auf. Ich nahm ab, bevor es vibrierte. Hör jetzt nur zu, sagte Ben. Das ist eine 1000-Gefahren-Geschichte. Ein Mädchen liegt in ihrem Bett und kann nicht schlafen, weil sie Angst hat. Der Wind weht an ihrem Fenster vorbei. Ein flüsternder, wispernder Wind. Er erzählt dem Mädchen manchmal Geheimnisse, denn das Mädchen hat windgraue Augen und ein flatterndes Herz. An diesem Abend erzählt er ihr von einer Reise, die morgen beginnen soll. Er verrät ihr, dass noch ein Platz frei ist. Wenn sie auf die Reise geht, kann sie ihrer Angst entkommen, trifft aber vielleicht noch viel größere Ängste. Du entscheidest, was macht das Mädchen? Morgen früh um 5 Uhr an der Straße. Du bist da, du steigst ein. Du bist nicht da, ich fahre wieder los. Also, ich lege jetzt auf. Gibt es irgendeine Vermutung, was sie jetzt macht? Ja, genau, weil das Buch ist noch ziemlich dick. Also, Sie fahren hin und wohin fahren Sie? So, hint, ja. Richtig, Sie fahren ans Meer. Und dann sind Sie dort und Hannah bekommt relativ schnell das Gefühl, dass Ben und das Meer so eine besondere Verbindung haben. Und sie beschreibt das folgendermaßen. Unter all den Wassergeräuschen hörte man das Klacken der Muscheln, die sie mit sich rissen. Wieder das Rauschen, wenn das Salzwasser die Steine wieder mit ins Wasser zog. Eine Zunge, die die Wund leckte, die Küste wund leckte, bis nichts übrig blieb als nackter Fels. Sonst war da kein Geräusch, keine Möwen, keine Menschen. Die Wellen gingen. Irgendwann bemerkte ich, dass Ben im selben Rhythmus Luft holte. Und dann sind sie dann im Strand. Verschiedene Sachen, die man halt so macht, wenn man 18 ist und zu zweit am Strand. Und unter anderem Details gefordert. Unter anderem erfahren sie von einer Legende, die es an diesem Strand war. Ertrinkt jedes Jahr in einer Sturmnacht ein junger Mann im Meer. Deswegen auch, es ist gefährlich, bei Sturm zu schwimmen. Und alle Anzeichen auf Ben. Aber Ben, der natürlich so ein bisschen wild ist und sich nicht um Regeln schert, der macht Sorgen, Hannah dagegen schon. Und dann kommt dieses eine Mal, als sie zusammen schwimmen. Also, sie gehen auch schwimmen, weil das macht man halt, wenn man zu zweit am Meer ist. Ich fühlte mich und viel jünger, als ich an den Saum des Meeres lief. Das Wasser über die Füße, es schmeckte mich. Sollten wir wirklich hier schwimmen? Das zurücklaufende Wasser riss mir den Sand unter den Füßen weg und wer draußen in eine Strömung geriet, wurde man wahrscheinlich schnell aufs offene Meer gesogen. Ben rannte an mir vorbei und hechtete kopfüber ins Wasser. Er spritzte voll, das Wasser riss mich aus meinen Gedanken und ich sprang ihm hinterher. Das Eintauchen, die Kälte am Bauch, war ein kurzer Schock, aber an der Oberfläche war das Wasser warm. Wir schwammen zusammen hinaus, weg vom Ufer, und ich drehte mich auf den Rücken, um mich treiben zu lassen. Der Himmel war grau und faserig wie ein altes Leinentuch und färbte das Meer dunkel, schwarz in der Tiefe. Als ich mich auf den Bauch zurückdrehte, konnte ich nirgends entdecken. Wo war er? Er war doch vor mir hergeschwommen. Ich drehte mich im Kreis, immer in der Erwartung, Bein packen oder unter Wasser ziehen würde, um mich zu erschrecken. Dann ließ das Gefühl los, weil ein anderes mich am Arm fasste. Leere Wellen, als hätte das Meer ihn verschluckt. Unweigerlich fing ich an zu zählen. Ich strampelte auf der Stelle und zählte 30, atmete langsam und kontrolliert. Dann schoss die Panik nach oben. Niemand konnte so lange die Luft anhalten. Ben, schrie ich. Ben! Der zweite Schrei war so laut, dass er im Hals wehtat. Ich tauchte und riss die Augen auf, versuchte irgendeinen Kontrast von heller Haut zu dunklem Wasser zu sehen, bis ich keine Luft mehr hatte. Japsend tauchte ich auf, schwamm und tauchte wieder unter. Immer wieder, ohne System, denn ich hatte keine Ahnung, wer zuletzt gewesen war. Das Salzwasser brannte in meinen Augen und ich sah, schon jetzt war ich erschöpft. Und ich bildete mir ein, den Sog der Strömung zu spüren, die Ben vielleicht schon abgetrieben hatte. Oder er hatte einen Krampf gehabt. Oder waren auch trainierte Schwimmer wie Ben nicht gefeit. Vielleicht hatte er gerufen, aber ich hatte noch auf dem Rücken gelegen, mit den Ohren unter Wasser. Die Vorstellung, wie ich dort im Wasser trieb, mit stillen Gedanken den Himmel beobachtete, während Ben nur ein paar Schwimmzüge weiter um sein Leben kämpfte, war unerträglich. Wieder tauchte ich unter, sah nichts. Das Wasser war zu dunkel, verschluckte mich beim Auftauchen, hustete das Wasser aus meiner Luftröhre, obwohl ich dafür keine Zeit hatte. Ich musste weitersuchen. Ich musste ihn doch finden. Aber es war sinnlos. Ich würde ihn nicht finden. Das hatte ihn schon verschluckt. Würde ihm Algen in die Haare weben und ihn wie einen hüten, bis es ihn eines Tages wieder hergab. Bis er ans Ufer gespült. Treibgut, die braune Haut, blass und aufgequollen. Und sogar wenn ich ihn fand, wäre ich nicht stark genug, um ihn an Land zu ziehen. Ich musste zum Strand zurück und Hilfe holen, auch wenn das viel zu lange dauern würde. Mit meiner miesen Technik, aber mit meiner ganzen Kraft fing ich an zu kraulen, dachte ich bei jedem Atemzug. Ben, Ben, Ben. Tränen ließen mein Blickfeld verlaufen. Plötzlich war etwas vor mir und ich schrie auf. Ein Kopf durchbrach die Oberfläche. Ben, oh mein Gott, ich umschlang ihn mit meinen Armen. Sein Herz schlug gegen meine Brust. Oder war es nur ein Herzschlag, den ich fühlte? Eine Frequenz aus Angst und Erleichterung, pochendem Adrenalin. Langsam löste ich mich von ihm, aber ich ließ an seinem Arm liegen. Wasser klebte die Haarsträhnen an seinen Kopf und die Stirn. Er grinste, obwohl das Lächeln verblasste, als er meinen Gesichtsausdruck sah. Er musste tief getaucht sein, damit ich ihn nicht früher sehen konnte. Er musste lang getaucht sein. Er musste Luft geholt haben, als ich in die andere Richtung hatte. »Du Idiot, du hast mir eine scheiß Angst gemacht«, sagte ich atemlos, um zu schreien. »Sorry«, sagte Ben. Er sah ehrlich geknickt aus, dass sein Witz so nach hinten losgegangen war. Ich strich seine nassen Haare glatt, nur um ihn zu spüren. Er wartete auf das Ende der Berührung und sah mich weiter an. Noch einmal Finger über seine Haare. Die nächste Welle kam, aber wir waren so draußen, dass wir sie nur als leichte Auf- und Abbewegung spürten. Die Panik war einer tiefen Erleichterung gewichen, die jetzt schwer in meinem Brustkorb lag. Ich wusste nicht, was ich gemacht hätte, wenn er wirklich dort draußen getrieben wäre. Schweigend tauchte ich von Ben weg. Schon spürte ich eine Bewegung hinter mir und einen Moment später war Ben da und tauchte den Körper. Ich hatte die Augen unter Wasser geöffnet und sah seine Arme über dem Kopf, bevor uns ein weiterer Schwimmzug nach vorne schob. Ich sah aus, aber um an die Oberfläche zu kommen, musste ich an Ben vorbei. Ich schob mich und spürte seinen Bauch an meinem Rücken. Er drehte sich zu mir zur Seite, ich tauchte auf. Ben wartete schon auf mich. Also diesmal ist er noch davon gekommen, sozusagen. Eingeschlafen. Ich muss mich ein bisschen anders hinsetzen. Okay. Tut mir leid, dass ich den Tisch so misshandle. Okay. Ich glaube, ich habe noch eine Stelle und Ben ist ja die ganze Zeit so ein bisschen seltsam. Also, er macht komische Sachen, er denkt, Graffiti sind coole Geburtstagsgeschenke, was ich schon irgendwie auch finde. er geht schwimmen, auch bei Sturm, und man fragt sich so ein bisschen, was ist da eigentlich los? Und eine der Sachen, die er auch macht, ist, er lässt Hannah einmal mitten in der Nacht in dem Wind am Strand allein. Und natürlich hat Hannah wahnsinnige Angst und schafft irgendwie, aber ist am nächsten Morgen schon ziemlich wütend. Und in der Szene bekommt man zum ersten Mal so ein bisschen mit, warum Ben so ist, wie er ist. Und Hannah war jetzt gerade beim Bäcker und hat sich ihr wohlverdientes Frühstück gekauft und kommt zurück und Ben ist da. Oh, das ist die falsche Stelle. Ich habe die sogar erklärt. Hier. Ich kam mit einer Papiertüte zum Parkplatz zurück. Ben war da. Im Schatten des Autos auf dem Boden und lehnte mit dem Kopf an der Tür. Als er meine Schritte hörte, öffnete er die Augen. Sie waren blutunterlaufen. »Hey«, sagte er, »ich stellte die Tasche neben mir ab. Kannst du herkommen?« Ich drehte mich mit verschränkten Armen zu ihm um. »Bitte keinen Streit.« »Keinen Streit?« Ich musste die Arme öffnen, weil meine Hände so stark zitterten. Die Wut schien sich in meinen Fäusten zu ballen. Ich hatte so schlimm Angst nie. Es tut mir leid. Hast du sowas? Ben presste die Fäuste auf die Augen. Kannst du dich neben mich setzen? Nein, kann ich nicht. Du hast es immer noch nicht verstanden. Du hattest eine Scheißnacht. Du hast dich einsam gefühlt. Das verstehe ich sehr gut. Nein, er hatte überhaupt verstanden. Ich hatte nicht schlecht geschlafen, weil ich einen Albtraum hatte oder so. Nacht war der Albtraum. Warum bist du dann nicht Ben nahm die Hände von den Augen. Tränen standen darin. Er machte eine Geste, ließ sie aber nicht. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Ich setzte mich neben ihn in den Kies und streckte eine Hand nach ihm aus. Am Schluss hatte ich das Gefühl, dass er von meiner Berührung zurückzucken würde. Ich legte meine Hand auf sein Knie. Warum bist du nicht gekommen? Ben atmete in einem Stoß aus. Seine Unterlippe zitterte. Ich hab... Tränen rannen seine Wangen hinunter und ich wollte ihn auffangen, aber er war noch im Fallen. Er fiel so schnell und in so vielen Teilen, dass ich atmen konnte, ohne ihn im Mindesten zu berühren. Ben war... Und ich war hilflos in meiner Umarmung, schräg von der Seite. Mein rechter Arm wollte immer von seiner Schulter rutschen und er tat nichts, um meine Umarmung zu erwidern. Welche Angst konnte so groß, dass Ben weinen musste? Ben, der Furchtlose. Ben, der Mutige. Die Tränen kamen in Wellen und dann verebbten sie. Wovor hast du? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Du fängst mit dem schrecklichsten Gedanken an. Danach ist alles gar. Ich glaube nicht, dass du meine Angst ertragen kannst, sagte Ben. Es war nichts Schlimmes an diesem Satz. Nur schwer, weil er all die Sätze mit sich trug, die nach ihm gesagt werden mussten. Und deswegen waren wir beide diese Nacht allein und hatten Angst? Ben, du musst darauf vertrauen, dass ich deine Angst aushalte. Es ist furchtbar einsam. Ich weiß. Wir saßen. Er legte seinen Arm um meine Schulter, legte den Kopf darauf. So machte man das mit der Angst. Man redete, bis sie in ihr Loch zurückkroch. Man hielt sich gegenseitig fest, um versichern, dass der andere da war. Man rutschte ganz nah an seinen besten Freund und blieb lange so sitzen und spürte seine Wärme durch das Tief und roch, dass sein Deo aufgegeben hatte und gab ihm die Arme und den eigenen Mief zurück. So jetzt, so ein Mist, ne? Ich hatte das ja so prima getaktet. Jetzt habe ich noch 5. Okay, soll ich noch eine Stelle lesen, wo es so ein bisschen happy ist? Oder soll ich noch eine Stelle lesen, wie die beiden sich ganz am Anfang ihrer Freundschaft kennengelernt haben, sozusagen? Wäre es für Option 1 noch was Glückliches? Option 2 kennenlernen? Okay, machen wir Option 2. Das ist extra der rosa Sticker. Okay. Das Mädchen übernachtete zum ersten Mal bei ihrem besten Freund. Sie waren 10 Jahre alt und kannten sich seit 2 Wochen. Natürlich war es nicht geplant gewesen, dass sie im Gewächshaus übernachteten. Hätte es jemand gewusst, hätte es auf jeden Fall Ärger gegeben. Aber es gab ein Gewitter, wunderschön flößend, und sie wollten es sehen. Sie lagen flüsternd im Rauschen, schreiend, wenn der Regen auf das Glasdach prasselte, so wie das Quaken von Fröschen. Alles bestand aus Worten und Tropfen. Als das Gewitter immer schlimmer tobte, setzte sich der Junge auf. Er sagte ihnen, dass er das Gewitter nicht richtig sehen konnte, weil ein Baum ins Blickfeld ragte. Die Kirche, die neben dem Gewächshaus stand und ihre Äste bis über das Glas streckte. Was er dagegen unternehmen wolle, fragte das Mädchen. Er könne den Baum ja nicht umhauen. Der Junge schlug vor, nach oben zu klettern. Dort würde der Baum definitiv nicht mehr im Weg sein. Das Mädchen hielt das für eine Dummheit. Schließlich schlugen Blitze in Bäume ein. Der Junge hielt es für eine gezeichnete Idee. Schließlich schlugen Blitze in Bäume ein und nicht in Kinder. Das Mädchen machte den Mund auf, aber gegen diese seltsame Lust es nichts vorbringen. Also stand der Junge auf, legte seine Decke auf den Stuhl und trat im Schlafanzug in den Regen. Der Junge klaffte. Er schloss die Augen, wenn ihm Regen ins Gesicht tropfte, und klammerte sich an die Äste. Schon hatte er die Krone erreicht und kauerte sich in eine Gabelung zwischen. Von dort kletterte er so weit auf den stärksten Ast hinaus, wie er dem konnte. Die Abstände zwischen Blitz und Donner wurden immer kürzer. Als es das nächste Mal blitzte, konnte er das Mädchen am Fuß des Baumes sehen. Es hatte den Regenschirm aufgespannt und sich über den hügeligen Boden zum Stamm der Ast tastet und schrie zu ihm nach oben: Komm runter! Und der Junge sagte mit leuchtendem Gesicht: Erst wenn du oben warst, das muss leben. Und obwohl das Mädchen durch die Dunkelheit die erleuchteten Felsen sehen konnte, wo es trocken, warm und bestimmt blitzgeschützt, machte es sich an den Aufstieg. Mit klammen Fingern umkrallte das Mädchen, während Sturzbäche aus Regenwasser ihm in die Augen rannen und ihm die Sicht nahmen. Der Junge sah, wie der Schirm davonwirbelte, sobald das Mädchen ihn losgelassen hatte. Er sah die Angst in den Augen des Mädchens und wie es sich trotzdem für ihn nach oben ging. Der Wind peitschte inzwischen in Böen gegen die Äste und alles schwankte. Donner und Blitze, dazu Regen von allen Seiten. Der Junge riss seinen Blick von dem Sackel los. Er stand auf und drehte sich um die eigene Achse. Fast tanzte er, als er auf das Mädchen zubalancierte, ohne sich festzuhalten. Eine Böe und er würde fallen. Dann war er da, ging er in die Hocke. Er berührte das Gesicht des Mädchens, das dreckverschmiert war, mit wirren Haarsträhnen, die auf den Wangen klebten. Er küsste das Mädchen für die Länge eines Donners. Danach kletterte der Junge mit dem Mädchen nach, wie er es versprochen hatte. Sie rannten die wenigen Meter zum Gewächshaus, nass, durchgefroren, aber mit einem kribbelnden Lachen im Hals, im Bauch, in den Füßen. Federleicht liefen sie durch den Matsch und über Boden. Das Gewitter war ausgewrungen und tröpfelte bloß noch, beruhigte sich ihr Atem. Die Nacht war wieder dunkel und das Gesicht des Mädchens nur ein Schemen, als es flüsternd, ob er noch wach sei. Der Junge gab lediglich ein Murmeln von sich. Das Mädchen fragte: Warum hast du das gemacht? Der Junge antwortete nicht sofort, aber in der Stille konnte das Mädchen hören, wie die Worte in seinem Mund hin und her drehte. Schließlich beugte er sich über zwischen den Liegestühlen, den Mund am Ohr des Mädchens. Und er wisperte: Denkst du, dass du diesen Kuss vergessen wirst?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.